Liebe Geschwister, in dieser Woche hatten wir einen Sommerempfang unserer Trägergemeinschaft von meiner anderen Arbeit und waren da im Mauerpark und standen da spät abends bei einem Glas Wein und haben uns plötzlich darüber unterhalten, über unsere Erfahrungen mit Religion und was jeder da so für Wege damit hat und für Gedanken dazu. Und dann haben wir plötzlich darüber gesprochen, ob denn Jesus wirklich gelebt hat. Und das steht ja heute historisch außer Zweifel. Ein bekannter Neutestamentler, Rudolf Bultmann, der hat mal über Jesus von Nazareth gesagt, für die Geschichtswissenschaft steht vor allem fest, abgesehen davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und hingerichtet wurde, dass er gern ein Glas Wein getrunken hat. Das ist eine Behauptung, die provoziert und vielleicht sind wir da auch nicht gleich bereit, uns darauf einzulassen. Aber das können wir ruhig tun, denn mir wird in der Tat etwas für Jesus Typisches ausgesagt. Man muss natürlich außer diesem Glas Wein auch den Tisch ins Auge fassen, auf dem das steht, und die Menschen, die um diesen Tisch sitzen, unter denen Jesus sitzt. Bei der Hochzeit zu Kana, im Haus des Zöllners Levi und seines Kollegen Zachäus, von dem wir vorhin schon gehört haben. Bei den Schwiegereltern des Petrus, im Haus des Pharisäers, der Jesus eingeladen hat. Im Haus des Lazarus, wenn Maria und Martha das Essen auftrugen. Und schließlich im Abendmahlsaal mit seinen Jüngern. Tatsächlich dieses Zusammensitzen mit anderen Menschen, das ist kennzeichnend für Jesus. Er ist durch und durch ein Mensch des Gesprächs, ein Mensch des Kontakts. Er verwendet viel Zeit darauf, mit Menschen zusammen zu sein. Und zwei Dinge sind dabei besonders kennzeichnend für ihn. Und das wissen wir, weil er dafür am meisten kritisiert wurde. Damit beginnt der Predigttext für heute, das ist das Evangelium für diesen Sonntag. Ich lese Lukas 15, die ersten beiden Verse. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Der lässt sich nicht nur mit ordentlichen Menschen ein, sondern auch mit Gesocks, um das jeder anständige Mensch einen Bogen schlägt. Zum Beispiel Leute, die sich die Schädigung ihrer Landsleute zum Beruf gemacht haben. Die leben von Landesverrat und Steuerhinterziehung, die ihr Volk, ihre Leute ausplündern für eine fremde Macht. Leute, die sich kaufen lassen mit dem, was dabei für sie abfällt. Zöllner. So einer war auch Zachäus. Und Jesus diskutiert nicht nur, wie sich das gehört, auf dem Marktplatz unter Männern, sondern der spricht über jede gute orientalische Sitte und jeden Anstand hinweg Frauen an. Ist sogar mit Frauen unterwegs, sogar eine verheiratete Frau ist dabei, die da immer mit ihm zieht. Frauen mit anrüchigem Lebenswandel, wie die Frau am Jakobsbrunnen mit ihren 5 Männern, Prostituierte. Wie wir es in dem Wochenspruch heute gehört haben, ich bin gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also das ist das Erste, kein Mensch ist ihm zu übel, dass er sich nicht mit ihm einließe. Und da muss jeder anständige Mensch an das Sprichwort denken, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Heute ist uns dieser Vorwurf eher fremd geworden, glücklicherweise. Wenn sich jemand bemüht um Gestrandete, um Leute, die andere bewusst schädigen, die extreme Meinungen haben und versucht, solchen Leuten wieder auf einen guten Weg zu helfen. Heute ist die Reaktion meistens viel positiver, eher so alle Achtung, dass der sich das traut, ich könnte das nicht. Ja, und ob es was hilft, ob das überhaupt geht. Aber dass der das versucht, dass der sich daran traut, das ehrt ihn. Das war damals anders. gab es eine rabbinische Regel, der Mensch geselle sich nicht zu einem Gottlosen. Und im Gegensatz zu dieser Regel sucht Jesus geradezu ihre Gemeinschaft. Und das Zweite, was man ihm vorwirft, war die Art, wie er das macht. Wenn er den Leuten nur helfen würde, wenn er ihnen vor Augen malt, wo sie landen werden mit ihrem Leben, mit ihren Entscheidungen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Wenn er ihnen helfen würde, nur auf die rechte Bahn zurückzukommen, das alles wäre ja noch zu tolerieren. Aber dabei belässt er es ja nicht, so auf der professionellen Ebene. Er muss diese Leute ja auch noch zu sich nach Hause einladen oder zu ihnen gehen. Er macht mit ihnen auf privat. Er setzt sich mit diesen Leuten an einen Tisch. Er isst und trinkt mit ihnen und feiert mit ihnen. Und das wurde gesagt, das geht doch nicht. Damit solidarisiert er sich doch mit ihnen und mit ihrem Lebenswandel dann letztlich auch. Und damit macht er es ihnen zu leicht und stellt ihnen geradezu einen Freischein aus und sagt, ist schon richtig, macht nur weiter. Das, was ihr tut, das hindert einen Rabbi nicht, mit euch zusammen zu essen. Da kann es ja nicht so schlimm sein. Und was noch schlimmer ist, das Ganze scheint ihm auch noch ausgesprochen Spaß zu machen. Der freut sich dran und schämt sich nicht, das auch noch offen zu zeigen. Da lobe ich mir doch den Bußtäufer Johannes, der hat mit seinen Jüngern gefastet und den Leuten ordentlich ins Gewissen geredet. Und die Pharisäer und ihre Schüler, die fasten auch und beten. Aber der Jesus von Nazareth, das ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. So steht es buchstäblich in Matthäus 11, Vers 19. So wurde über ihn gesagt. Also kein Zweifel, das, was Rudolf Bultmann von Jesus sagt, was die Pharisäer von ihm sagen, dieser Mensch nimmt Sünder an und isst auch noch mit ihnen, das trifft etwas ganz Charakteristisches. Und dass es darüber hinaus auch noch etwas sehr Tiefes von ihm aussagt, etwas über seine tiefste innere Einstellung, etwas über sein Herz, das erkennen wir, wenn wir hören, wie Jesus selber auf diese Vorwürfe antwortet. Und wie so oft antwortet er mit einer Geschichte, mit einem Gleichnis. Und weil ihm das so wichtig ist, gleich mit drei Gleichnissen. Wir hören mal die ersten beiden. Ich lese Lukas 15, ab Vers 3. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt. Mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an und fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Jesus sagt seinen Kritikern: Ihr wollt also, dass ich das nicht mehr mache. Mich abgeben mit Zöllnern und Sündern und zweifelhaften Frauen. Dann sehen wir doch mal, was ihr macht. Mal angenommen, du hast eine Herde und vor der Mittagspause oder abends treibst du die Schafe in die Hürde und zählst sie dabei durch und stellst fest, nanu, 99, heute früh waren es doch noch 100. Da fehlt eins. Eins ist unterwegs verloren gegangen. Ist doch klar, was du dann tun würdest, beziehungsweise was du lassen würdest, nämlich die 99 anderen in der Hürde, die kommen zurecht Um die geht es dann erstmal nicht. Dann geht es nur noch um das eine. Da würdest du doch losgehen und suchen, sofort. Morgen ist es vielleicht zu spät, ein empfindlicher Verlust. Nicht mal schnell gucken, mal kurz probieren, ob du es auf Anhieb findest. Du würdest suchen so lange, bis du es gefunden hast. Feierabend hin, Feierabend her. Und wenn du es dann gefunden hast, ihr wisst ja, wie das ist mit so einem Schaf, das stundenlang herumgeirrt ist und dann aufgegeben hat. Das ist total entmutigt. Das kriegt ihr nicht mehr auf die Füße. Das kriegt ihr nicht mehr zum Laufen. Das kann nicht mehr. Ohne Hilfe von außen bleibt es liegen und verdurstet. Du würdest das Schaf also nach Hause tragen, um die Schulter legen, es an den Beinen festhalten und tragen, auch wenn du hinterher etwas stärker nach Schaf riechst als sonst. Auch wenn es dich deine letzte Kraft kostet. Es ist dein Schaf, das gibst du nicht einfach auf. Da sind wir uns doch einig. Und noch was, trotz der Anstrengung, trotz der Umstände. Wenn du das Schaf gefunden hast und hochnimmst und nach Hause trägst, dann bist du doch nicht ärgerlich und sauer. Da hast du ein Lächeln im Gesicht. Da läufst du ein bisschen beschwingt, trotz des Schafs auf der Schulter. Da freust du dich doch, ich hab's gefunden, es lebt, es wird wieder. Und zu Hause musst du gleich den Nachbarn erzählen, weil du dich so freust. So ist das doch bei euch, wenn es nur um euren Besitz geht, um ein Schaf oder um ein Geldstück. Und damit hat Jesus auch schon die Antwort auf den zweiten Vorwurf, dass ihm das auch noch Spaß macht, dass er mit diesen Menschen ausgelassen ist. Welche Frau, sagt er, wenn sie dann ihr Geld wiedergefunden hat, läuft nicht zur Nachbarin hinüber und sagt, stell dir vor, ich habe es wiedergefunden. Und welche Hirte würde nicht noch am gleichen Abend bei seinen Freunden vorbeigehen und sagen, ich habe mein Schaf wieder. Das muss gefeiert werden. Und welcher Vater, der merkt, dass sein Sohn endlich zu Verstand gekommen ist, das ist dann die dritte Geschichte, und nach Hause zurückgefunden hat, wird nicht sagen, holt das Mastkalb und schlachtet es und lasst uns fröhlich sein. Denn mein Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Und das soll ich, sagt Jesus, wenn ich sehe, wie diese Menschen aufleben, wie sie wieder neuen Mut fassen, weil in ihrem Leben noch nicht alles verloren ist. Das soll ich nicht fröhlich mit ihnen zusammensitzen und Wein trinken. Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Da ist dann kein Fest zu groß, um zu feiern. Und da geht es in diesem Falle ja nicht nur um die Alterssicherung, wie bei dem Geld der Frau oder um ein Schaf. Da geht es um viel mehr. Das ist die größte Freude, die ihr euch vorstellen könnt. Die größte Freude ist da gerade gut genug. So sagt Jesus, so ist das im Himmel, so ist das bei Gott. Ihr freut euch schon, wenn was von eurem Besitz verloren geht und ihr das wiederfindet. Da könnt ihr sehr sensibel reagieren. Und wie viel mehr Gott, da geht es nicht um Besitz, da geht es um Menschen. Und wie freut sich Gott, wenn er einen Menschen, der zu ihm gehört und der ihn verloren hat, wenn er den wiederfindet und wieder nach Hause bringt. Das sagt Jesus seinen Kritikern. Ihr moset über mich, wie ich umgehe mit den Leuten, die ihr schon lange abgeschrieben habt und beschwert euch, dass ich mich so richtig freue mit denen. Damit beschwert ihr euch dann auch über Gott. Der geht auch so mit seinen Leuten um, wie der Hirte mit seinem Schaf. Der freut sich jedes Mal unbändig, wenn er wieder einen Entmutigten, der aufgegeben hat, auf der Schulter hat und zurückbringen kann. Und was sie nicht wissen in dem, was Jesus da macht, ist Gott selber am Suchen und am Finden und am Freuen. Ob Jesus seine Kritiker damit überzeugt hat, das wissen wir nicht. Er hat sich jedenfalls viel Mühe um sie auch gegeben. Und ihnen gleich drei Gleichnisse erzählt, vom Schaf, das von der Münze und dann am ausführlichsten das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und hat sie eingeladen, hört doch auf zu mosern, freut euch mit, wie der Vater zu seinem zweiten Sohn gesagt hat. Nun sind wir keine Pharisäer, die sich über den schlechten Umgang von Jesus aufregen, dass er sich mit den falschen Leuten freut. Und ich möchte die Geschichte mal abklopfen mit zwei Fragen. Wer sind denn die Verlorenen, von denen Jesus hier spricht? Und wo sind wir in dem Gleichnis? Das Schaf, das hat einmal zur Herde gehört, hat sich dann aber abgesetzt, ist außer Sicht geraten, hat den Anschluss verloren zu den anderen, ist dann stecken geblieben. Da könnte man sagen, naja, das sind vielleicht Leute, die mal zu uns gehört haben, die an den Rand geraten sind und dann vielleicht so ganz außer Sicht. Und die dann vielleicht, das muss ja nicht sein, aber dann auch Gott verloren gegangen sind. Die zur Familie gehören und früher auch dabei waren. Da können wir uns das vielleicht am ehesten vorstellen, dass wir die vermissen, dass es ein schmerzvoller Gedanke ist, dass wir das möglichst nicht dabei belassen wollen. Sind das die Verlorenen? Sicher auch. Aber es sind noch viel mehr. Jesus hat ja nicht abgerutschte Gerechte wieder zurückgebracht, sondern Leute, die noch nie dazugehört haben. Das war ja der Vorwurf. Aus ihrer Sicht haben sie nie dazugehört. Aus unserer Sicht vielleicht auch. Aber Jesus sieht das anders. Gott sieht das anders. Natürlich gehören sie dazu. Gott hat sie dazu geschaffen, um dazu zu gehören. Er hat sie geliebt und liebt sie. Von Gott aus gesehen hat jeder Mensch dazugehört. Und ist jeder dazu bestimmt, auch dabei zu bleiben, dazuzugehören. Gott kennt sie, der hat sie im Blick. Er vermisst sie und er trauert um jede und jeden, die sich ihm verweigern. So wie wir vielleicht um Einzelne, die uns nahestehen. Und Gott macht sich auf die Suche nach ihnen, um sie zu gewinnen für sich. Dorthin wieder, wozu sie gehören, wo es ihnen gut geht, wo sie ihre Bestimmung finden. Und da hat Jesus eine viel weitere Perspektive als wir. Für den sind alle Menschen Randmitglieder, die den Anschluss an ihn verloren haben oder die ihn noch nie gefunden haben. Die gehören ihm alle. Die gehören alle zu ihm. Und das ist für Zahlenverhältnis dann nicht 1:99, sondern vielleicht umgekehrt. Wer sind die Verlorenen, die einmal zu uns gehört haben und alle, die dazu bestimmt sind, zu Gott zu gehören? Also alle. Und nicht vergessen auch die, die schon mit Gott leben. Gisela hat uns vorhin daran erinnert. Du und ich, jeder von uns kann in eine solche Situation kommen, kann sich verloren fühlen, kann das Empfinden haben, ich habe den Anschluss verloren, ich gehöre nicht mehr dazu. Und dann ist das Gleichnis eine Frage auch an uns. Glauben wir das dann? Nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen? Leben wir dann daraus? Glauben wir, dass Jesus sich der Verlorenen annimmt, auch in dem Augenblick, wo wir es selber so empfinden, wo wir selber am Ende unserer Kräfte sind. Und wir plötzlich vielleicht zurückfallen in einen alten, blamablen Fehler und deshalb deprimiert sind oder aus einer verfahrenen Situation einfach nicht herausfinden. Und wenn wir vielleicht dann nicht mehr beten, weil wir verdrossen sind und unzufrieden mit uns selber und unfähig, den anderen gerecht zu werden und ihnen dann vielleicht ohne Grund das Leben sauer machen. Glauben wir dann auch noch daran, dass Jesus sich unser so annimmt, wie wir dann sind, bitter und böse, und dass er dann nicht erst wartet, bis wir uns wieder gefangen haben? Also das ist die erste Frage. Wer sind die Verlorenen, die einmal zu uns gehört haben alle, die dafür bestimmt sind, zu Gott zu gehören und noch nicht auf diesem Wege sind, und wir selber, wenn uns Gott außer Sichtweite gerät, wenn uns die anderen außer Sichtweite geraten. Und damit sind wir bei Frage 2. Wo sind wir in diesem Gleichnis? Zuallererst sind wir das eine Schaf. Menschen, die Gott gesucht hat, die er gefunden hat, wo er glücklich darüber war, dass er sie gefunden hat, sie auf seine Schulter genommen und heimgetragen und zu den anderen gebracht, die zu ihm gehören, so wie Gott das für jeden Menschen vorgesehen hat. Und die er sucht, wenn wir den Anschluss an ihn zu verlieren drohen. Und wo auch immer wir stehen, ob wir bei denen sind, die schon angekommen sind, oder bei denen, die er noch sucht oder zwischendrin mal abgeirrt sind. Das ist das Grundlegende. Menschen, die Gott gesucht und gefunden hat. Und zum Zweiten ist das Gleichnis auch eine Einladung, mitzukommen, dabei zu sein beim Suchen und beim Finden. Jesus nimmt uns mit hinein in sein Suchen. Das war ja die Einladung, die er mit diesem Gleichnis ausgesprochen hat. Die Einladung, die der Vater auch zu seinem älteren Sohn gesagt hat, wo er sagt, komm doch mit rein und freu dich mit. Die Einladung, sich mitzufreuen. Und uns diese himmlischen Prioritäten, die Jesus uns hier verkündigt, zu eigen zu machen. Und dann ist das eine Frage an uns, was ist uns wichtiger im Blick auf unseren Umgang, den wir pflegen. Dass wir mit Leuten Umgang haben, die so sind wie wir, die einen guten und anregenden und positiven Einfluss auf uns haben. Oder dass wir mit Leuten zusammen sind, die unseren guten Einfluss brauchen. Bei den Leuten, denen Jesus das Gleichnis erzählt, ist das die Frage, an der sich Gegner und Nachfolger Jesu unterscheiden. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Wer wir als Christen und Gemeinde sind, entscheidet sich tatsächlich auch daran, mit wem wir umgehen. Haben wir nur Umgang mit unseresgleichen, mit den 98 anderen, nur in der Hürde? Oder suchen wir auch den Umgang mit Menschen, die uns brauchen, die Gott abhanden gekommen sind? Es ist uns am wichtigsten, dass die in der Hürde alle zufrieden sind, auch wenn das den anderen es schwerer macht, dazuzukommen. Jesus nimmt uns hinein in sein Suchen, in seine Mühe, das Verlorene zu finden und zu schultern, und in seine Freude. Und das wird hier ausdrücklich gesagt. Er nimmt uns hinein in seine Freude. Wenn Freude im Himmel ist, dann soll unter seinen Leuten nicht Kriegskram und Mosern herrschen. Wenn Freude im Himmel ist, dann soll sich seine Gemeinde mitfreuen. Sollen seine Leute mitfreuen, so wie die Freunde und Nachbarn des Hirten, der das gar nicht aushält, sich da nur alleine zu freuen. Dann weicht jede säuerliche Atmosphäre. Und solche Freude macht Verlorenen die Heimkehr leicht, wenn die anderen nicht streng gucken, sondern wenn das Freude auslöst. Wenn sie das von Weitem sehen und hören. Der Ausleger Hans-Joachim Iwand, der sagt, es ist Gottes Wille, dass die christliche Gemeinde mitten in dem Elend und im Richtgeist dieser Welt die Freude bezeugt. Mitten in dem Richtgeist dieser Welt die Freude bezeugt, nicht umgekehrt. Eine kriegsgrämige Gemeinde, die neidisch auf die Freude guckt, die die anderen haben. Das wäre eine verkehrte Welt. Und Jesus nimmt uns mit hinein in sein Suchen, in sein Finden, in seine himmlischen Prioritäten und in seine ausgelassene Freude. Vielleicht finden wir uns auch wieder in den 99 Insidern, und vielleicht ist es uns auch nicht immer ganz recht, wenn das eine Schaf dann so viel Aufmerksamkeit kriegt. Das ist ja auch immer sowas ungerecht. Die, bei denen alles in Ordnung ist, kriegen nicht viel Aufmerksamkeit, und wenn mit einem was ist, dann kümmern sich alle nur um das. Dann vielleicht die Angst, selber zu kurz zu kommen. Und vielleicht können wir die Kritiker Jesu auch verstehen. Der macht das denen zu leicht. Der müsste sich da deutlicher abgrenzen. Das ist doch nicht der richtige Umgang. Und dann sagt uns Jesus, so werden wir letztlich nicht glücklicher. Und wenn wir seinen Prioritäten folgen, dann nimmt uns das nichts weg, sondern das ist gerade ein Weg zu intensiver Freude, die er uns gerne gönnt. Wo auch immer wir uns finden, Jesus hat sein ganzes Gleichnis ja als Frage formuliert. Das ist eigentlich eine ganz, ganz lange Frage. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Das ist eine Frage und so weiter. Eine Frage an uns, auf die wir antworten müssen, so oder so. Will ich das? Will ich mich von Gott finden lassen? Vielleicht wiederfinden lassen? Bin ich bereit, seine Prioritäten zu akzeptieren, dass die Verlorenen ihm am wichtigsten sind? Will ich das auf seiner Suche mithelfen? Und lasse ich mich einladen zu der Freude, mich mitzufreuen mit Jesus, wenn er mit den Zöllnern und Sündern feiert? Und wenn ich vielleicht abseits geraten bin oder mutlos am Boden liege, lasse ich mich dann von ihm wieder hochnehmen und zurückbringen? Die Antwort geben wir, du und ich. Ohne unsere Antwort ist das Gleichnis Jesu unvollständig. Er stellt ja nur die Frage, die Antwort lässt er offen. Und vielleicht nehmen wir uns ein paar Sekunden Zeit, um ihm innerlich spontan eine Antwort zu geben. Amen.